Radio X mit der Sendung Index, im Rahmen der Sendung Index die Rubrik Gegenstandpunkt. Heute ist unser Thema, wer verdient, warum, wie viel. Vielleicht noch ein Hinweis für unsere Hörer, die sich jetzt erst einschalten. Wer die erste Stunde, wir senden heute zweistündig, verpasst hat, kann die Sendung morgen ab 9 Uhr hören. Die erste Stunde von 9 bis 10, die zweite Stunde von 10 bis 11. Diese Sendung und Material zu der Sendung findet man auch im Internet, zum Beispiel dort im Internet unter der Adresse www.gegenstandpunkt.com oder auch unter der Adresse farberot, www.farberot, ein Wort.de oder wie gesagt auch im Internet gut zu hören, Radio X, diese Sendung morgen früh ab 9 Uhr. In der ersten Stunde haben wir uns damit beschäftigt, ob die gängigen Begründungen für den Verdienst in unserer Gesellschaft und seine erklecklichen Unterschiede haltbar sind. Ausgangspunkt unserer Kritik war das Grundbedürfnis der jeweiligen beruflichen Tätigkeit, ein Einkommen zuzuordnen nach dem Muster, wenn du diese oder jene Tätigkeit ausübst, dann steht dir auch dieser oder jener Lohn zu oder eben auch nicht. Wir haben einige Gedanken darauf verwendet, Migi und ich, was alles ausgeschlossen wird, wenn man eine Zuordnung von beruflicher Tätigkeit und Einkommen, sprich Lebensunterhalt, dafür ist das Geld ja schließlich da, unterstellt und für in Ordnung hält. Was die Leute, die mit den Berufen ihren Lebensunterhalt verdienen müssen, also auch nur wegen dieser Notwendigkeit arbeiten gehen, an täglichem und sonstigem Bedarf haben, das kommt gerade bei diesen Erklärungsversuchen von Einkommen und Einkommensunterschieden nicht vor. Wer fragt, was machst du, um das Einkommen zu begründen, und dann mit dem Hinweis, das ist gerecht oder ungerecht, für gut zu heißen oder für fast gut zu heißen, der ist völlig weg von dem Gesichtspunkt, was brauchst du? Das war unsere erste grundsätzliche Kritik. Danach sind wir die drei Grundmuster durchgegangen, die bei der Zuordnung von Beruf und Einkommen immer wieder diskutiert werden. Die Art der Tätigkeit, die den Beruf kennzeichnet, die Leistung, Anstrengung, das war der erste Gesichtspunkt, dann die besonderen Fähigkeiten einer Person und schließlich die Qualifikation, die der Mensch erworben hat, sei es in der Ausbildung vor dem Einstieg in seinen Beruf oder aufgrund seiner erfolgreichen Karriere. Kein Kriterium hat der Überprüfung standgehalten. Keines ist stichhaltig für die Erklärung der Einkommen in dieser Gesellschaft und ihrer Unterschiede. Einen Nutzen, das war Miges Resümee, hat diese Form des Resonierens und Debattierens aber schon, die ja auch bekanntlich durch die Öffentlichkeit ausgiebig gepflegt und angeheizt wird, dass es eine berufliche Hierarchie mit ihren Einkommensunterschieden gibt, dass die Leute, die in dieser Gesellschaft beruflich eine nützliche Tätigkeit verrichten, sonst wäre es gar kein Beruf, in ihrem Leben sehr unterschiedlich mit ihrem Verdienst für diese Tätigkeit zurechtkommen, das geht allemal in Ordnung. In der zweiten Stunde wollen wir uns jetzt mit den Prinzipien befassen, nach denen sich die Einkommen und ihre Höhe in dieser Gesellschaft bestimmen. Und damit, das war der letzte Gedanke in der ersten Stunde, was ist denn die Quelle dieser Einkommen? Jetzt gehen wir weg davon zu sagen, es ist Ausbildung, es ist Qualifikation, es ist Fähigkeit. Uns interessiert, woher ergeben sich diese Einkommen? Was ist das gesellschaftliche Verhältnis, aus dem sie sich erklären? Dabei soll zunächst mal der Unternehmer zur Sprache kommen, danach eventuell kurz der Grundbesitzer, auf jeden Fall ausgiebig der Arbeiter. Ja. Miguel, was fällt dir zu den Unternehmern ein?
Ja, bevor mir gleich was zu den Unternehmern einfällt, noch eine Anmerkung machen. Auch im Hinblick auf das Argument, es geht nicht nach dem, was die Leute brauchen, weil wenn man davon ausginge, würde es ja auch gar keine großen Einkommensunterschiede geben, weil dann würde man es ja danach bestimmen, was man wirklich zum Leben braucht. Ich ahne da immer schon, oder es gibt ja auch die Kritik da an solchen Geschichten. Naja, das wissen wir schon, worauf das rausläuft. Ihr wollt eine egalitäre Gesellschaft, eine furchtbare Gleichmacherei der Leute. Und dazu möchte ich nur Folgendes anmerken. Was hat das denn eigentlich mit Gleichmacherei zu tun, wenn man sich einfach auf den Standpunkt mal stellt? Man ist dafür, dass die Leute das bekommen, was sie brauchen, was sie benötigen, was sie gerne hätten. Also was hat das mit Gleichmacherei zu tun? Naja, der Ruf oder dieses Schreckgespenst, was an die Wand gemalt wird, oh Gott, eine egalitäre Gesellschaft, wo alle Leute bloß das Gleiche verdienen, will natürlich ein Hohelied singen auf die Freiheit, die gerade in der Marktwirtschaft existiert, und auf die Konkurrenz, die es, um, jetzt sage ich mal, vielleicht ein moralisch besetztes Wort, aber das ist mir jetzt mal egal, die Konkurrenz um die Fleischtöpfe in der Gesellschaft, eine Konkurrenz, um an die besser dotierten Jobs heranzukommen, das wird gefeiert, hochgehalten, und da wird auch gar nicht mehr groß nachgefragt, warum gibt es denn hochbezahlte, gut bezahlte Jobs, mit denen man eigentlich ganz gut leben kann, warum gibt es umgekehrt eine riesige Abteilung von Leuten, die jeden Pfennig rumdrehen muss, um überhaupt über die Runden zu kommen. Also wenn das der Winz und der Sinn der Freiheit ist, einer freiheitlich marktwirtschaftlichen Ordnung, dann habe ich schwer was gegen diese marktwirtschaftliche Ordnung, die dann offenbar gar nicht auskommt ohne einen Bodensatz von Leuten, die Berufe ergreifen müssen, mit denen sie so wenig verdienen, dass sie sich gar nicht die Freiheit leisten können, heute mache ich mal dies, morgen mache ich mal jenes. Dazu kommen wir gleich. Also jetzt zu deiner Frage, wie steht es denn mit diesem Beruf, den es gibt, der Unternehmer? Erstmal, wie komme ich drauf, oder wie sind wir drauf gekommen, jetzt uns den Beruf der Unternehmer mal vorzunehmen? Aus einem ganz einfachen Grund. Es gibt eine offizielle, eine juristische Unterscheidung der Berufe, und da werden zwei Hauptgruppen benannt. In den sogenannten normalen berufen. Beispiele haben wir ja eben eine ganze Reihe schon aufgeführt. Bezieht der Mensch dieser Unterscheidung zufolge sein Einkommen aus unselbstständiger Arbeit? Daneben gibt es die sogenannten Selbstständigen und deren Hauptvertreter ist auch allgemein bekannt, der Unternehmer. Bei diesem Beruf, mit dem kann man ja auch ein sehr gutes Einkommen regulär erzielen, fällt gleich eins auf. Für diesen Beruf, für diese selbstständige Arbeit kann man sich nicht bewerben. Also es gibt nirgendwo eine Stellenausschreibung, die da heißt, ein Posten des Unternehmers ist zu vergeben, wer möchte gerne. Es gibt also auch kein Bewerbungs- und kein Auswahlverfahren. Es gibt also keinen Eignungstest in dem Sinne, dass geprüft würde, ob dieser oder jene das kann, was man in diesem Beruf braucht. Also schauen wir uns mal an, worin besteht eigentlich die Tätigkeit des Unternehmers. Also ich will mal versuchen, eine Tätigkeitsbeschreibung zu geben. Das ist in der ersten Stunde schon mal kurz angesprochen worden. Ich will das jetzt noch mal ein bisschen erläutern. Was macht eigentlich jemand einen ganzen lieben langen Tag, wenn er als Unternehmer unterwegs ist? Wenn man es mal so nimmt, hat man da jemanden vor sich, der Initiative zeigt, der Ideen produziert und sich Leute suchen kann, die diese Ideen umsetzen. Er telefoniert viel, er macht Termine mit Kunden aus, er trifft Entscheidungen, er verhandelt, er reist viel herum. Mal ernsthaft gefragt, wer kann das eigentlich nicht? Auch das, was gerne unter dem Stichwort unternehmerisches Geschick aufgeführt wird, zum Beispiel Waren günstig, also zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Preis, einkaufen und umgekehrt sein eigenes Zeug, was man produziert hat, auf den richtigen Märkten zum richtigen Preis platzieren. Dieses gern zitierte Geschick reicht ja normalerweise bestenfalls dafür, um als Schnäppchenjäger im Schlussverkauf zu werden. Also um den Beruf eines Unternehmers auszuüben, langt das jedenfalls nicht. Also, wie wird die Tätigkeit eigentlich zu einer Einkommensquelle? Naja, zu einer Einkommensquelle kann diese Tätigkeit nur dann werden, wenn man über Mittel ganz anderer Art verfügt. Der Unternehmer zeichnet sich dadurch aus, dass er etwas ganz Spezielles zu bieten hat und, sei noch mal darauf hingewiesen, es ist weder seine Fähigkeiten, die ihn als Individuen auszeichnen, noch irgendeine Qualifikation. Also, was hat er zu bieten? Er verfügt über genügend Geld, das er nicht zum Leben braucht und ist deswegen so frei, damit ein Geschäft aufzuziehen. Dabei kommt es ihm übrigens auch überhaupt nicht auf den Gebrauchswert an, also auf die bestimmten nützlichen Gegenstände, mit denen er dann sein Geschäft aufzieht. Das können Autos sein, das können Kühlschränke sein, das können Werkzeugmaschinen sein, wenn man an die produzierenden Unternehmer denkt. Das können aber auch irgendwelche Unternehmer sein, die einen großen Handelsladen, ein Handelsgeschäft aufmachen. Hier gilt nur eine Devise, das, was Sie an Geschäft aufziehen, was Sie produzieren, alles muss verkäuflich sein. Sonst muss das kein größeres Kriterium erfüllen. Und dafür, um in den Beispielen zu bleiben, muss der Unternehmer weder über die Fähigkeit verfügen, eine Schraube an einem Auto festzuziehen, oder aber er muss auch nicht in der Lage sein, ein Computerprogramm zu entwickeln. Dafür hat er schließlich dann Leute, also Unselbstständige, die ihnen diese Sachen erledigen können. Zu den Leuten kommen wir gleich nochmal. Frage also nochmal für unsere Hörer, damit sie es nachvollziehen können, was wir hier eigentlich versuchen zu erklären. Worin liegt also das Einkommen dieser Spezies von Einkommensbezieher, der Unternehmer, auch Arbeitgeber genannt, begründet? Von vornherein steht fest, wer Unternehmer ist, hat nicht das Problem, sein Geld einzuteilen, damit es für den Lebensunterhalt reicht. Er verfügt über Geld, bevor er arbeitet, über Geld, das er für die Bestreitung seines Lebensunterhalts gerade nicht braucht. Er verfügt über so viel Geld, dass er es sich leisten kann, dieses anzulegen. Und damit ist auch der Zweck seiner Tätigkeit benannt. Er legt Geld an, um dieses Vermögen zu vergrößern. Darin besteht überhaupt der Beruf des Unternehmers. Sie ziehen also mit Geld, das Sie übrig haben, ein Geschäft auf. Sie organisieren eine Produktion mit dem Zweck, einen Überschuss zu erwirtschaften, also durch den Verkauf der hergestellten Waren mehr Geld zu erzielen, als der Kauf von Maschinen, Arbeitern und Materialien sie gekostet hat. Diesem Ziel, einen möglichst hohen Gewinn zu erwirtschaften, ist all ihr Tun und Treiben gewidmet. Und zu der Frage des Einkommens, das ist ein Teil des Gewinns, es ist ein abgezweigter Teil von dem, was in der Firma an Wachstum erwirtschaftet wurde und fällt in der Regel lässig dabei ab. Es handelt sich also um eine ganz besondere Einkommensquelle, die das Einkommen des Unternehmers begründet. Ihnen gehört Vermögen, also Geld, Kapital, das Sie einsetzen, um es zu vermehren. Wer bei dieser Tätigkeit, also als Unternehmer, besonders erfolgreich ist, kann es sich dann, so er will, auch noch leisten, diesen Beruf an den Nagel zu hängen und Manager einzustellen, die seine Funktion übernehmen, und die bezahlt er dann. Die bezahlt er nicht schlecht, die sollen ja schließlich die Maschine, die Produktion von Überschüssen in die Hand nehmen, und er kann sich dann die ganze Sache von außen ansehen und verfügt dennoch über eine probate Einkommensquelle, nämlich den Lohn des Unternehmers.
Also, wenn du sagst, Einkommensquelle, Eigentum beim Unternehmer, eine Geldsumme, die so groß ist, ein Vermögen, dass es produktiv angelegt werden kann, investiert werden kann und der Mensch es nicht zum Leben braucht, dann erklärt sich ja auch daraus die Tatsache, dass Unternehmer, die noch nicht über so eine große Geldsumme verfügen, zum Teil dann auch noch selbst mitarbeiten oder vielleicht sogar auch mitarbeiten müssen. Das ist ja immer dieser besondere, ideologisch hochbrisante, in aller Öffentlichkeit hochbrisante, hochgehandelte Hinweis auf den selbstständigen Handwerker, auf den berühmten Mittelstand. Wenn es pur um die Größe des Vermögens geht, dann ist es in einer fortgeschrittenen, globalisierten Gesellschaft das immer noch letzten Endes ein so ironisches klingt, ein gewisser Mangel, wenn man dann als Unternehmer noch mitarbeiten muss, weil dann ist es letzten Endes noch kein gescheites Vermögen. Eigentlich ist die Sache erst so richtig gegessen, wenn man diese berühmten Funktionäre, die Manager, wie du sie beschrieben hast, dann dafür bezahlen kann und man sich selbst auf diese berühmte Rolle des Kapitalgebers oder Investors, wie es im Fachjargon heißt, zurückziehen kann. Da merkt man auch, wenn man das so durchdenkt, wie schäbig es ist, was vor ein paar Jahren dann versucht wurde, mit den bekannten Reinfällen, Leute, die gerade kein Vermögen haben, die also auf jeden Pfennig angewiesen sind, zu Unternehmern zu machen. Ja, das war ja diese glorreiche Erfindung mit den Ich-AGs, wo gerade Leute, die kein Geld haben, die in Elend leben, in Armut leben, in bitterer Armut, sodass sie darauf angewiesen sind, vom Staat Geld zu bekommen, dass die dann mit diesem Ehrentitel Unternehmer ausgezeichnet worden sind. Das ist also nicht nur eine absurde Geschichte, sondern auch eine schäbige Geschichte gewesen. Die Leute, die Quelle fehlt, werden gerade so behandelt, als ob sie sie hätten. Aber jetzt noch einmal vielleicht ein ganz kurzer Hinweis, bevor es weitergeht, auf die Leistung. Spezielle Fertigkeiten und handwerkliches Geschick, das hattest du jetzt nochmal ausgeführt, Mikkel, braucht man für diesen Beruf wirklich nicht. Aber es ist aber eins ist ja nicht zu leugnen. Auch ein Unternehmer mag sich bei seiner Tätigkeit verausgaben. Man kennt das ja, dass gerade diese Leute immer wieder gerne ihre 60 bis 70 Stunden Woche zitieren, vor allem dann, wenn sie ihren Arbeitern gerade eine Verlängerung der Arbeitszeit aufbrummen. Auch die stressbedingten Herzinfarkte, die dann unter dem anteilnehmenden Titel Managerkrankheit laufen, sind nicht zu bestreiten. Bloß, das sei nochmal jetzt gerade als Beleg für unsere These in der ersten Stunde gesagt, Stress, Leistung, Verausgabung seitens eines Unternehmers sind nie und nimmer der Bestimmungsgrund für sein Einkommen. Dafür gibt es einen schlagenden Beweis. Ein Unternehmer kann sich noch so sehr anstrengen. Wenn er in der Konkurrenz unterliegt, also nicht er, sondern sein Konkurrent seine Waren an den Mann und die Frau bringt, dann mag er zwar einen Herzinfarkt erleiden, aber in jedem Fall auch einen Konkurs. Mit einem Mal sind dann alle seine Waren, mögen sie noch so schön oder nützlich sein, nichts wert und damit auch zumindest Teile seines Vermögens entwertet. Dann löst sich seine schöne Einkommensquelle in nichts auf und vielleicht hat er sogar, um nochmal das Argument Fähigkeit aufzunehmen, den Spott davon zu tragen, wenn es heißt, dieser Mann, der so viel unternehmerisches Geschick zu haben schien, hat sich doch letzten Endes als null herausgestellt.
Ja, also bevor man auf dieser Schiene weitermacht, das ist natürlich eine gern ist eine manchmal hämisch, manchmal empört, dass der Unternehmer seinen Aufgaben nicht so richtig nachkommt, eine Flapppfeife ist oder sonst irgendwas. Der entscheidende Punkt, darauf kam es ja jetzt an, war, wer bei dem Thema, wer verdient, warum, wie viel. Also es geht ja immer darum, welchen Beruf hat man und wie viel Geld kann man damit erlösen. An dieser Stelle stellt sich heraus, dass die beste Einkommensquelle darin besteht, dass man schon Geld hat, nicht braucht, sondern damit dann ein Geschäft aufziehen kann, wo man andere ans Arbeiten stellt. Das erweist sich dann auf einmal als Quelle des eigenen Verdienstes. Das ist schon genial in der Marktwirtschaft. Vielleicht ganz kurz ein Hinweis auf den Grundeigentümer. Das ist ja auch so eine spezielle Sorte von, ich weiß gar nicht, ob man das so nennen soll, aber es ist eben eine Verdienstquelle, der Grundeigentümer. Das ist auch eine super Einkommensquelle, und zwar insofern, da muss man eigentlich gar nicht viel tun, außer man muss etwas besitzen, nämlich Grund und Boden. Der ist nicht vermehrbar, das ist halt so viel, wie da ist. Es gibt so und so viel Eigentümer in der Gesellschaft, aber der große Rest der Gesellschaft ist darauf angewiesen, entweder weil er einen Standort für sein Geschäft braucht oder aber, was die Mehrzahl der Leute angeht, weil sie ein Dach über dem Kopf brauchen. Und genau dieses Angewiesensein des Rests der Gesellschaft auf den Grund und Boden, der den Grundeigentümern gehört, wird hier zu einer wunderbaren Quelle von Einkommen, weil er kann einfach dieses Angewiesensein sowohl von Geschäftsleuten als auch von Wohnraumbenötigern ausnutzen und sagen, hier, damit ihr das bei mir machen dürft, will ich so und so viel haben. Da entscheidet sich dann die Größe des Einkommens danach, wo er gerade das Stück Grundeigentum hat. Zum Beispiel ist es immer gut, wenn man sowas hat, wie ein Grundstück hat, wie in Frankfurt, einer sogenannten geschäftlichen Boomtown, wie man das als Neudeutsch nennt, wo er also die Konzentration von Bankgeschäften, von anderen Geschäften, von Handelshäusern dazu ausnutzen kann, möglichst hohe Mieten zu kassieren, was übrigens dann auch eine Konsequenz hat für die Leute, die ein Dach über dem Kopf haben wollen. Die müssen dann nämlich auch Maßstab nehmen an diesen Renditen, die Grundeigentümer auf dem anderen Sektor, wo sie es fürs Geschäft vermieten, erzielen können, sodass also auch hier der Normalsterbliche ordentlich zur Kasse gebeten werden kann, soweit er ein Dach über dem Kopf braucht. Das ist doch mal eine tolle Einkommensquelle. Und ich weiß nicht, was man da für Fähigkeiten braucht, wenn man schon ein Stück Land besitzt an der richtigen Stelle, wo sich viele drum reißen, weil sie es brauchen.
Radio X mit der Sendung Index im Rahmen der Sendung Index. Der Gegenstandpunkt, wir beschäftigen uns heute mit der Frage, warum verdient wer wie viel. In der zweiten Stunde hatten wir jetzt den Unternehmer und den Grundeigentümer abgehandelt, also die Einkommensquelle Eigentum. Jetzt zu den Einkommen aus der sogenannten unselbstständigen Arbeit. Damit sind zunächst einmal die Personen gemeint, die gegen Lohn ihren Lebensunterhalt verdienen müssen. Zum Beispiel Schlosser, sonstige sogenannte Facharbeiter, Bäcker, Krankenschwestern und so weiter, die große Masse der Berufe eben. Soll dabei jetzt nicht interessieren, warum der Facharbeiter mehr verdient als beispielsweise eine Krankenschwester oder Sekretärin. Falls die Zeit reicht, gehen wir später noch kurz darauf ein. Zunächst geht es um all das, um das all diesen Berufen Gemeinsame, womit sich jedermann plagt, der in so einem Beruf gelandet ist, dass man nämlich mit diesen Tätigkeiten vergleichsweise wenig verdient und sich in der Regel sein Einkommen schwer einteilen muss. Warum ist das so? Was ist der Grund dafür? Damit, dass es dabei ungerecht zuginge, hat das überhaupt nichts zu tun. Schließlich sind das alles anerkannte Berufe, die in dieser Gesellschaft ausgeübt werden und bei denen es mit Recht gesetzlich abgesichert und akzeptiert zugeht. Die Frage, die es also zu beantworten gilt, lautet ganz anders. Worin besteht in diesen Fällen die Quelle des Einkommens? Was heißt es für die Leute, wenn sie ihr Einkommen aus unselbstständiger Arbeit beziehen? Ein großes Geheimnis plaudere ich damit natürlich nicht aus. Diejenigen, die außer ihrer Arbeitskraft gerade über keine Mittel verfügen, um an Geld ranzukommen, die also arbeiten müssen, sind darauf angewiesen, sich bei den Unternehmern, den Selbstständigen, zu verdingen. Sie haben nichts zu bieten, außer diesem Angebot, Diener fremder Herren zu sein. Damit, mit diesem ganz grundsätzlichen Verhältnis, ist über ihr Einkommen alles Wesentliche entschieden. Wer auf seine Arbeitskraft als einzige Geldquelle angewiesen ist, dem bleibt gar nichts anderes übrig, als sich bei den sogenannten Arbeitgebern zu bewerben. Und das sind die, die über die Produktions- und Geldmittel verfügen. Das passt so richtig schön zusammen, das merkt man, was Mieger am Ende erklärt hat. Unternehmer sind Leute, die gerade nicht arbeiten müssen, um Geld zu verdienen, weil sie das Vermögen schon haben, das man braucht, um Geld zu verdienen. Sind Arbeiter genau die, die arbeiten müssen, um Geld zu verdienen. Und deshalb, das ist hier die nicht ungerechte, sondern sehr rechtmäßige und zweckgemäß eingerichtete und abgesicherte, staatlich abgesicherte Realität, die sich deshalb am Eigentum und für das Eigentum nützlich machen müssen. Der Unselbstständige kann dabei auf seine Qualifikation verweisen, auf seine Leistungsbereitschaft, auf seine Fähigkeiten. Es ist ja heutzutage geradezu wieder ein eigenes blühendes Geschäft geworden, den Leuten zu sagen, wie sie sich zu bewerben hätten. Facharbeiter mit mehrjähriger Berufserfahrung, vielleicht doppelt qualifiziert, nehme jede Arbeit, Fähigkeit vor allen Dingen Geduld, mobil zu Umzug bereit, pädagogisches Geschick, besondere Fähigkeiten oder auch in der abstraktesten Form, wo man gar nichts mehr ins Feld führt, außer den puren Willen. Sucherausbildung bietet Zukunft. So liest man es ja heute auf den Plakaten, die für die Einstellung von Lehrlingen werben. Wie man die eigene Eignung auch jeweils herausstellen mag, ob der Mensch einen Arbeitsplatz kriegt oder nicht, entscheidet gar nicht er. Und das liegt eben an diesem grundsätzlichen Ausgangspunkt, sondern an anderer. Der Arbeitgeber mit seinen Kalkulationen. Sofern der Mensch dann eingestellt wird, steht eins auf jeden Fall fest. Er hat viel Arbeit und das dafür gezahlte Entgelt muss er sich einteilen, damit er über die Runden kommt. Seine Arbeit und sein Lohn müssen nämlich dafür taugen, dass die Gewinnkalkulation der Unternehmer aufgeht. Viel Leistung und wenig Lohn, so lautet die Erfolgsformel für das Wachstum in Unternehmerhand. Anders gesagt, rentabel muss der Träger des Berufs Lohnarbeit sein. Das wird ihm laufend, nämlich tagtäglich an seinem Arbeitsplatz vorbuchstabiert. Und das verträgt sich nicht mit seinem Interesse an einem ausreichenden, gesicherten Einkommen, mit dem er kalkulieren will, weil er damit kalkulieren muss. An den Arbeitslosen wird spätestens schlagend deutlich, was für alle gilt. Arbeit und der dafür gezahlte Lohn sind Mittel für den Ertrag der Unternehmen. Mit Arbeit wird man nicht reich, gerade weil das Zustandekommen des Wachstums der Unternehmen auf der Armut der Arbeiter beruht.
Ja, das kann man ja schon ein erstes Zwischenfazit ziehen. Wie viel man verdient, entscheidet sich also weder an Leistung, Fähigkeiten, Qualifikation. Das haben wir in der ersten Stunde immanent schon kritisiert. Jetzt stellt sich raus, wie viel man verdient, entscheidet sich zuallererst an der Qualität der Quelle, aus der man sein Einkommen bezieht. Und das hat ein ganz eindeutiges Prinzip in dieser Gesellschaft. Entweder man hat Mittel, die andere nicht haben, aber brauchen, oder man ist selbst Mittel, nämlich Mittel für die Besitzenden und Vermögenden. Anders ausgedrückt, entweder man gehört zur Klasse der Eigentümer, entweder hat man produktives Eigentum oder Grundeigentum, also man gehört zur Klasse der Eigentümer und hat ein Recht auf Gewinn, und dann ist der Verdienst eine Unterabteilung dieses Gewinns, oder man gehört zur Klasse der Diener und bekommt dafür einen Lohn. Im ersten Fall ist die Quelle das Eigentum, über das der Mensch verfügt. Im zweiten Fall ist es die Erpressung, der er mit seinem Dienst am Eigentum ausgesetzt ist.
Ja, gut, Mika, aber es bleibt ja doch immer noch eine Frage. Was hat denn jetzt der gezahlte Lohn mit der Leistung zu tun? Soweit ist es klar, aus dem Willen zur Leistung folgt kein Lohn. Das ist glasklar, wenn man arbeitslos ist. Aber auch dann, wenn man einen Arbeitsplatz hat, das haben wir jetzt versucht, soweit zu erklären, der Arbeiter, modern der Arbeitsplatzbesitzer, kann sich noch so vehement auf den Standpunkt stellen, diesen Monat habe ich so viele Ausgaben, da brauche ich mehr Geld, also leiste ich mehr, was der Mensch zu leisten hat, wie die Leistung, die ihm abverlangt wird, im Einzelnen aussieht, legt der Arbeitgeber fest oder steht in der Regel mit dem Arbeitsplatz und seiner Beschaffenheit fest. Also die Sache verhält sich genau andersrum, wie behauptet wird. Nicht die Leistung bestimmt den Lohn oder der Wille zur Leistung bestimmt den Lohn. Das tut er ebenso wenig wie die Qualifikation oder die Fähigkeit des Arbeiters. Das sind bestenfalls pure Voraussetzungen. Sondern, wenn der Mensch eingestellt wird, stehen alle Anforderungen fest, die sich aus der Kalkulation des Unternehmers ergeben. Das ist ja der Begriff des Arbeitsplatzes. Und dann wird ihm dort oder dann wird ihm dort mitgeteilt, was er zu leisten hat, und dann erfährt er auch, was er dafür bekommt. Das steht ja heutzutage, übrigens früher genauso wenig, gar nicht fest. Ob eine Sekretärin an einem Büroarbeitsplatz 1.100 oder 1.200 oder 1.300 oder 800 Euro bekommt. Das wird ihr dann mitgeteilt, wenn sie da ist. Und da kann man eins sicher sagen, der Weg geht in der Regel immer nach unten. Welche Verlaufsformen das hat, braucht uns jetzt, wo es mehr ums Prinzip geht, im Einzelnen gar nicht zu interessieren. Aber die moderne Arbeitswelt, da hat sicher jeder seine leidvollen Erfahrungen gemacht, sehen ganz genau so aus. Ja, jetzt beginnen sie erstmal, dann beginnt man mit 70% des Einkommens, das man sich sogar vielleicht erwartet hatte. Dann schauen wir mal nach der Probezeit, dann schauen wir mal, wie sie sich machen, dann schauen wir mal und so weiter und so fort. Wie es mit den Überstunden steht, wenn es überhaupt noch welche gibt, die bezahlt werden. Andererseits gibt es heutzutage, und das lässt sich nicht leugnen, tatsächlich eine Zuordnung zwischen Lohn und Leistung. Und diese Zuordnung, das kriegt man ja selbst mit, ist zum Teil recht ausgefeilt. Wenn ich dies mache und das noch zusätzlich mache oder folgende Belastung habe, dann bekomme ich ja tatsächlich mehr oder eventuell auch weniger, wenn das dann wegfällt. Das macht die Sache doch verzwickt. Wie erklärt sich eigentlich diese Zuordnung, die es ja faktisch gibt, die ist ja nicht zu leugnen? Miguel, wie siehst du das?
Naja, ich glaube nicht, dass die Sache so verzwickt ist. Denn es geht ja genau nach dem Gesichtspunkt zu, den du schon erwähnt hast. Wenn einer seine Leistungsbereitschaft demonstriert, also das ist ja eine schicke Umschreibung für die Notwendigkeit, arbeiten zu müssen, dann wird er auf irgendeinen Arbeitsplatz gestellt und da stehen die Anforderungen und die Leistungsanforderungen, die dieser Arbeitsplatz erfordert, schon längst fest. Darin kann er sich dann einfügen oder auch nicht. Und insofern steht mit dem Arbeitsplatz natürlich auch fest, was er dafür bekommt. Also der Arbeitgeber, der den Arbeitsplatz einrichtet, dotiert diese Leistung, die er für sich haben will, für seinen Zweck des Geschäfts. Dafür will er sich eine bestimmte Leistung, eine bestimmte Arbeit so und so viel kosten lassen. Also was die Leute im Einzelnen bekommen, hängt ab von den Kalkulationen, die der Unternehmer macht. Jetzt hast du nochmal die Frage aufgeworfen, ausgerechnet bei den Geringverdienern, also bei denen, die darauf angewiesen sind, dass sie von anderen benutzt werden, da wird nochmal ordentlich unterschieden. Da geht es dann auf einmal tatsächlich um so etwas wie eine Zuordnung von Leistung und Lohn. Aber wie geht es da drum? Da kann man sich mal Tarifverträge heranziehen. Da wird nämlich zwischen den Arbeitgebern und Vertretern der sogenannten unselbstständigen Arbeitern, den Gewerkschaften, ausgehandelt, wie und wo im Prinzip die in Tätigkeiten zerlegten Arbeitsplätze bestimmten Lohngruppen zugeordnet werden. Die Lohngruppen stehen jeweils für ein bestimmtes Entgelt und je nachdem, welche Körperfunktionen zum Einsatz kommen, erhält der Arbeiter mehr oder weniger Punkte in der Lohnskala. Wird die Arbeit im Sitzen oder im Stehen erledigt? Muss man die Arme bloß nach unten oder gar nach oben halten? Wie lange, wie oft und so weiter? Muss man nur den Gang der Maschine folgen oder zusätzlich auf einen Bildschirm starren oder bei der Arbeit auch noch nachdenken? All dies erfährt in den Verträgen, also in den Tarifverträgen, eine Bewertung. Und zwar durchgerechnet bis auf Sekunden. Mit dem Ergebnis, wer dabei wenig Punkte hat, verdient auch wenig. Ja, das ist schon die ganze Perversität von der Zuordnung von Lohn und Leistung. Ich will es nochmal so rum ausdrücken. Der Witz an diesen Tarifverträgen, also an diesen Tarifen, die da ausgehandelt werden, besteht darin, dass immer ein Mensch unterstellt wird, der 100% Einsatz bringt, beziehungsweise aus nichts anderem besteht, als aus Muskel, Nerv und Hirn, die potenziell verausgabt werden können. Wenn für seine Tätigkeit dann nicht voller Einsatz verlangt ist, wenn er also zum Beispiel nur sitzend arbeitet oder keine besondere geistige Leistung verlangt ist, dann schaut es mit seiner Punktzahl entsprechend schlecht aus. So hat der Leistungslohn dann in den Fabriken und Büros tatsächlich eine ganz brutale Objektivität. Die zu erbringende Leistung steht fest und sie ist in absurden Konstrukten sortiert nach Bewegungen, Kraft, Aufmerksamkeit in Euros übersetzt. Was nicht beansprucht wird, wird nicht bezahlt. Was nicht mehr beansprucht wird, übrigens auch nicht. Also die Einführung neuer Technologien, das geht immer einher mit Lohnsenkungen, die so begründet quasi objektiv erscheinen. Ja, wenn du das und das nicht mehr machen brauchst, hast du auch weniger verdient. Als würde der Mensch nicht den Verdienst brauchen. Ja? Also das ist die knallharte Seite an dieser Zuordnung von Lohn und Leistung. Die Härte besteht also darin, dass eine Nichtbeanspruchung bestimmter Kräfte oder anders gesagt, die einseitige ruinöse Beanspruchung lohnmäßig gegen die Leute geltend gemacht wird. Dazu gibt es dann noch andere Kriterien, also zum Beispiel, wie viel Dreck, wie viel Lärm, wie viel Staub, Hitze hat derjenige, der an diesem oder jenem Arbeitsplatz arbeitet, auszuhalten. Damit kann man dann wieder Lohnpunkte sammeln. Also einerseits wird man reduziert auf bestimmte Handgriffe, lauter Abstriche. Ja, wenn man in der Lackiererei arbeitet und es stinkt und das Zeug einem auf die Lunge schlägt, kriegt man wieder ein paar Punkte plus und der Verdienst steigt ein bisschen höher. Ich will an der Stelle mal kurz eine Sache zitieren, die herausgegeben worden ist von der IG Metall. Da geht es um ein neues Tarifsystem, das nennt sich Entgeltrahmenabkommen. Und da hat die Gewerkschaft, um es auch den eigenen Leuten schmackhaft zu machen, was sie da eigentlich mit den Unternehmern aushandelt, unter dem Stichwort Transparenz Folgendes zum Besten gegeben. Das möchte ich mal weitergeben. Nur als Bebilderung von dem, was ich gerade versucht habe auszuführen. Da heißt es, in Zukunft gibt es ein klares, nachvollziehbares Eingruppierungssystem, das für alle gilt und der modernen Arbeitswelt entspricht. Erst wird geguckt, was du machst, und dann wirst du einer Entgeltgruppe zugeordnet. So wird dein Grundentgelt festgelegt. Dazu kommen dann das Leistungsentgelt und womöglich Zulagen für besondere Belastungen. Also genau nach dem Prinzip, hier wird ein Arbeitsplatz ausbaldowert. Wie ist der so einzurichten, dass ein Mensch in einer Stunde möglichst viel Produkte herstellen kann? Und dann, wenn dieser Arbeitsplatz aus Baldowert ist, hier heißt es, was machst du? Und dann wirst du einer Entgeltgruppe zugeordnet. Ja, da machst du nicht so viel, also ist auch dein Gehalt weniger. Das mal in aller Kürze. Und nicht zu vergessen an der Stelle, vielleicht noch ein Satz zur Gewerkschaft. Das ist ja im Grunde eine Organisation, die sich darum kümmern soll, dass der Gegensatz, der in diesem Benutzungsverhältnis der Unternehmer in Bezug auf die Arbeiter einen Einspruch einlegen soll, die dafür sorgen soll, dass die Willkür des Unternehmers die Leute nicht bis auf die Knochen ruiniert, dass die genau an dieser Stelle diesen Fanatismus der Lohngerechtigkeit mitmachen und sogar noch auf die Spitze treiben. Also die sind Parteigänger genau dieses Scheins, dass Bezahlung doch objektiv und gerecht zu sein hat. Vielleicht hier noch ein letztes Zitat, auch aus dem schon zitierten Material über das Entgeltrahmenabkommen. Da heißt es, gleiches Geld für gleiche Arbeit. Zitat, das Neue daran, die Bezahlung richtet sich nach den sachlichen Anforderungen deiner Arbeit und nicht nach persönlichen Merkmalen, Klammer auf, Ausbildung, Geschlecht etc. Also, gleiches Geld für gleiche Arbeit. Außerdem fließen alle deine Aufgaben in die Bewertung ein. Früher hat man geschaut, welche Tätigkeit jemand hauptsächlich ausübt und daran die Bezahlung festgemacht. Die Folge, wichtige Anforderungen fielen zum Nachteil der Beschäftigten unter den Tisch. So, und die Gewerkschaft sorgt sich also drum, ist auch jede Anforderung, die an dem Arbeitsplatz verlangt wird, angemessen berücksichtigt. Also da ist genau das jetzt, hat das seine Realität, dass man schaut, dass es eine Angemessenheit gibt, wie werden Leistungen berücksichtigt. Und das wird dann zum Grund gemacht, dass man, wie eben schon mal ausgeführt, den einen oder anderen Punkt mehr bekommt, einer anderen Lohngruppe zugeordnet wird. Und dann wird kaltlächelnd von der Gewerkschaft mitgetragen und durchgesetzt, dass es innerhalb derer, die darauf angewiesen sind, der Erpressung von Unternehmerseite nachzukommen, dass die aber auch schön gerecht in eine Lohnhierarchie einsortiert werden. Was kommt also raus bei dem Ganzen? Auf der einen Seite haben wir eine freie Marktwirtschaft, da gibt es den Beruf des Unternehmers und die, so Unternehmer, gehen mit den Löhnen, die sie zu zahlen haben, ganz nach dem wirtschaftlichen Gutdünken um, nämlich so, wie sie es brauchen. In der Regel, man weiß, es wird in den letzten Jahren jeden Tag breitgetreten, Lohnsenkung ist das probate Mittel, damit die Einkommensquelle Eigentum auch ordentlich sprudelt. Und für die arbeitenden Diener am Eigentum kommt dabei eine Hierarchie von Einkommen raus. Um die können sie dann konkurrieren. Sie können sehen, dass sie in dieser Hierarchie ein bisschen höher kommen. Auf jeden Fall kommt dabei heraus, naja, das war die Leistung, das ist der Lohn. Und man findet sich dann an dem Platz wieder, wo es auch gerecht ist. Es bekommt also, das ist eine Leistung dieser ganzen Angelegenheit, jeder den Lohn, den er auch verdient. Die Frage, ob man von solchen Löhnen leben kann, das ist eine andere Frage. Aber die spielt bei dieser Sorte Lohnfindung, bei der Zuordnung von Lohn und Leistung, wie gezeigt, überhaupt keine Rolle.